Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Deep Dive ins Weightlifting. Das können wir von Gewichthebern lernen. Und mit diesem Bracing Drill hebst du sofort 20 Kilo mehr.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Party People, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Ich darf nicht mehr so tief einatmen, wenn ich anfange, hier eine Antwort zu machen.
Ich werde mich nie wieder darüber beschweren, nach der Antwort.
Hallo. Ja, herzlich willkommen bei Bird Gang Powerlifting Podcast. Ja, mein Name ist Falk. Heute sind wir leider zu zweit allein. Und genießen unsere Zweisamkeit, Mr. Maximilian Raabe aus Berlin.
Aus Berlin.
Guten Abend.
Und wir sitzen hier an einem wunderschönen Montagabend. Ich habe ein sehr, sehr turbulentes Wochenende hinter mir. Und habe, glaube ich, die neue Weltformel zu Produktivität und Schlafverhältnis gefunden. Und habe überlegt, ob ich dir die pitche. Oder euch allen die Pitche.
Ich rate mal, eine Sache ist natürlich, es inkludiert sehr wenig Schlaf.
Ja.
Natürlich, klar, sonst wäre es ja kein Improvement.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Wir haben jetzt hier, wir müssen jetzt so ein bisschen in das Narrativ des Hustler-Mindsets. Okay, ja.
Oh, ja, das geht nicht ohne Corona.
Leider, leider.
Who's gonna carry the boat, sage ich da.
Ja, nur. Aber ja, es ist ein bisschen mehr, ein bisschen intellektueller, ein bisschen zivilisierter, nicht so David.
Dann braucht man Corona
David. David Goggins haut drauf mäßig, sondern ja, also ich habe jetzt am Wochenende ein paar Hausarbeiten geschrieben und das hat mich sehr, sehr viel, unter anderem Schlaf, aber auch intellektuelle Kapazitäten gekostet. Aber ich habe quasi jetzt nach einem System, nennen wir es System, gearbeitet, das wie folgt aussieht. Also ich habe mich an einen Rechner gesetzt, habe so lange geschrieben, bis mir meine Augen zugefallen sind, habe mich ins Bett gelegt, habe eine Stunde geschlafen. Also quasi ein Powernap gemacht, bin aufgestanden, hab weitergeschrieben, bis ich nicht mehr konnte, habe ich mich hingelegt, hab eine Stunde geschlafen und so weiter und so fort. Und das habe ich seit Samstag gemacht.
Ist das nicht Superhero Sleep oder sowas, was die Präsidenten manchmal gemacht haben, wo die dann insgesamt nur 4 Stunden schlafen?
Ja, irgendwie sowas. Ne? Ich dachte...
Irgendwie, warte mal, alle 3 Stunden 20 Minuten nur oder irgendwie sowas.
Ja, irgendwie so in der Art, ja. Genau, dieses...
Diese verschiedene Stufe. Ich war nämlich damals auch sehr belesen. Ich kann ich das nicht rüberbringen. Ich bin nämlich ein sehr belösender Typ, was das angeht. Nee, ich habe mich damals auch im sehr...
Zu Zeiten deiner Ketose hast du dich damit auseinandergesetzt.
Ja, sehr viel mit Selbstoptimierungsschwachsinn quasi weitergebildet. Und da gab es dann auch ja diese ganzen verschiedenen Progressionen an immer weniger schlafen und mehr aufteilen. Aber das ist, ja...
Also ja, nee, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das jetzt vorbei ist.
Kannst du das halt wieder, vielleicht mal 2 Tage machen, aber...
Ja, ja, also ich war dann auch so ein bisschen an der Grenze und vorhin, es ist Montag, ich habe dann vorhin meine Arbeiten abgegeben und war dann danach richtig gut drauf und dachte mir so, geil, ich gehe jetzt zum Training und war beim Training richtig gut drauf, weil ich auch coole Leute getroffen habe und bin nach Hause und war dann auch nur noch richtig gut drauf und dachte mir so, vielleicht ist das jetzt so wie bei alten Menschen, die kurz bevor sie sterben einfach
die
noch
keinen Schlaf mehr brauchen.
Kurz bevor sie sterben einfach so, nochmal okay. Noch mal so einen Energieschub kriegen, weißt du? Und morgen wache ich
die
einfach...
Die kurz, bevor sie sterben, nochmal kurz glücklich sind. Oh, Junge.
Naja, das funktioniert doch so ungefähr.
Ja, klar.
Klar, klar. Ja, das ist mein Modus, also jetzt gewesen am Wochenende. Ja.
Also ich habe irgendwie auch, ich muss jetzt sehr viel tracken gerade und merke, meine Korrelation, also zwischen Mut und Schlaf korreliert auf jeden Fall, aber nicht zwischen Energie und Schlaf, die ist komplett sinnlos. Aber ich bin ja der Meinung, das ist dieses Typische, auch wenn man so im Arbeitsmodus ist, ne, dann hat man Adrenalin und lebt eigentlich nur vom Schlafentzug, dass dann wieder das Adrenalin hochpusht. Aber dann merkt man so bei sehr anspruchsvollen Aufgaben, ich meine, du hast ja nur irgendwelche philosophischen Hausarbeiten für deinen Master, also das kannst ja jeder aus dem Arsch ziehen. Aber so richtig intellektuelle Arbeiten, die leiden dann, glaube ich, drunter.
Sowas wie Weightlifting-Seminare sich selbst geben.
Ah ja, apropos.
Überleitung.
Ja, ich glaube, das war auch einfach durch den Schlafentzug dann, dass manchmal so eine, wie nennt man das? Wenn man so in Trance kommt, das wollte ich sagen.
Ja.
In Trance, und dann kommen so Beautiful Mind-Momente, wo man dann die Muster connected.
Ja, da also habe ich mich auch
oft. Und dann, wenn man mal ausgeschlafen hat, merkt man, was für ein Müll ist. Man auch, naja, gut. Ich habe, wie bin ich denn drauf gekommen? Ich glaube, einfach im YouTube-Feed. Ich hatte irgendwie vorher was mit Springen, olympischen Lifts, irgendwie sowas habe ich da gerade irgendwie im Kopf gehabt. Und dann wurde mir so schön passend, weil YouTube wahrscheinlich meine Gedanken besser kennt als ich selbst, mir irgendwelche Squat-PRs von chinesischen Gewichthebern in den Feed gespielt. Oder ich glaube, der erste war von einem Südkoreaner. Und
übrigens keine Chinesen,
das hat mich erinnert.
Südkoreaner.
Das hat mich heute im Geografie-Podcast. Wie bei den Amerikanern, das sind zwei verschiedene. Japan und China sind zwei verschiedene. Did you know that Japan and China are two different countries? Oh, really? Oh, ja. Beste Folge.
Yo!
So, alle, die wir jetzt verloren haben, die keine South Park-Fans sind. Nee, das war mir schon bewusst, aber es hat mich erinnert an einige chinesische Gewichtheber, die auch mal so krasse Squat-PRs, also generell im asiatischen Raum, um uns mal da hoffentlich kulturell, kann man das? Ach komm, es ist sowieso verloren, ist sowieso verloren. Ja, es gibt auch noch einen Japaner, gab es auch, den ich noch im Kopf hatte, der sich damals über Russell Ori angeguckt hat, weil die waren ungefähr gleiche Gewichtsklasse. Und ich glaube, damals hat er den Weltrekord und er hat aber 330 gesquattet und war eigentlich so Weightlifter-Hype, also Hyper natürlich. Mhm. Und meinte dann auch so, oh ja, der ist ja ziemlich okay, so nach dem Motto. Aber der sollte mal mehr Hyper squatten. da gab es halt schon einige Talente und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man da was lernen. Ne? Natürlich ist klar, ich werde mir jetzt nicht da irgendwie 1:1 Sachen übernehmen. Aber es gibt diesen schönen Spruch, Success leaves clues. Das heißt, man kann ja gucken, was könnte dazu geführt haben, dass die so gut wurden oder manche haben. Und man muss natürlich sagen, Talentpool ist natürlich eine Sache, aber da kommen wir gleich drauf. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du auch so den Eindruck hattest, dass es da so ein paar richtig krasse Ausnahmetalente gab und was du so damit verbinden würdest oder was du so über Gewichtheber weißt.
Ich weiß tatsächlich nicht viel über Gewichtheber, da muss ich mich gleich mal outen. Hab aber witzigerweise in den letzten Tagen auch ein Video gesehen von einer, ich fasse es mal ein bisschen allgemeiner, asiatischen Gewichtheberin, die, lass mich lügen, ich glaube 270 Haiba gebeugt hat und zwar fucking easy, Alter. Also es war
270.
Eine Frau, die auch schon schwerer war, aber ne, jetzt nicht übertrieben. Und Bernie Haiba, ich glaube sogar ohne Gürtel, einfach 270 weggehauen und das war eine Ad 7 oder so. Brutal, also es ist wirklich, wirklich pervers und ja, ich hatte in den letzten Tagen natürlich leider nicht die Kapazitäten, mich ins asiatische Gewichtheben reinzuarbeiten, aber dachte mir, ja, okay, also vielleicht sind Gewichtheber uns auch einfach überlegen oder die Leute, die jetzt Gewichtheben machen und Haiba beugen, müssten einfach mal anfangen, Lowbar zu beugen und nach Powerlifting-Standards trainieren und dann würden die komplett durch die Decke gehen. Also noch mehr, als sie es eh schon tun. Hm. Aber das sind jetzt natürlich alles nur Annahmen und Hypothesen, die ich nicht belegen kann. Aber es wäre schon auch mal interessant, das zu auszuprobieren.
Ja, ich habe jetzt hier auch mal so ein paar Beispiele. Den einen Südkoreaner habe ich jetzt hier auch gefunden. Den kann ich noch am ehesten nicht aussprechen. Also ich kann die eigentlich alle nicht aussprechen. Sang Juan Li. 76 Kilo. Hat 270 gesquattet. Bei den Chinesen, der bekannteste, der war auch irgendwie, glaube ich, war der nicht Weltmeister sogar? Lu Zhaojun. Da habe ich mal rausgesucht, was der so gemacht hat. Ich habe gefunden, der hat 250 auf ein Triple gedeadliftet, aber halt in Gewichtheberschuhen, ne? Also da und mit breiterem Griff. Man muss halt sagen, ne, alle Disziplinen, was sie machen, Haibar, oder auch die Puls, die Snatches, die sind ja, Snatch-Puls, die sind ja alle modifiziert, dass sie einen Übertrag haben zu ihrem Mainlift. Also die sind nicht so, dass die am stärksten werden. Die sind halt in Ausführungen mit oder mit breiten Griff oder in Gewichtheberschuhen, was natürlich überhaupt nicht optimal ist für einen Kreuzheben. Und auch mit einem super extendeten Rücken, also sehr überstreckt. Einfach nicht, weil die dann mehr Gewicht beheben können, aber weil es dann mehr Übertrag hat auf ihre Reißende und Stoßende. Und ja, was hat er noch gemacht? 270 Kilo Hyper gebeugt. Dann gibt es hier Tian Tao, der hat, ich habe gerade eben nochmal nach Squat-Beispielen gesucht, einfach 300 Kilo auf ein Double gefrontsquattet als 93er. 300 Kilo Frontsquat, einfach ein Double. Und ich habe das Video einfach gesehen, so wie er die Plates da auflädt. Und es ist ja auch nicht so, klar, da, gehypt stehen drei Leute rum, aber es ist jetzt nicht so, als würde er danach Pause machen und erstmal eine Flasche Sekt köpfen oder so. Also, das war so, ja, war gut, ne? Und weiter
casual,
geht's.
Casual
also,
Business einfach, ja.
Ja, ich habe mich ein bisschen reingearbeitet, weil mich interessiert hat, ja, wie trainieren die denn eigentlich? Was man natürlich wissen muss, ist, die haben halt einen viel, viel, viel höheren Talentpool. Ich habe jetzt ganz cool dazu noch einen Podcast von einem amerikanischen Physio, der 2000, schieß mich tot, wann war es? Ich weiß nicht mehr, aber der wurde von den Chinesen mit ein paar anderen Physios aus der ganzen Welt rekrutiert für das chinesische Team. Und die haben anscheinend eine große Trainingsfacility. Und nur in dieser Nationaltrainingsfacility, weil ich es richtig verstanden habe, sind einfach 1200 Leute, also 1200 Athleten. Die sind dann in verschiedene Squads unterteilt. Ich glaube, in 30 Stück, oder 30 Gruppen, die dann alle nochmal einen Physio haben, also 30 Physios oder so. Kommt das ungefähr hin? Wahrscheinlich nicht, oder? Was ich hier rechne, 30.
Mein Math ist
1200.
Mann.
Ja, wird schon ungefähr stimmen, aber genau, sind dann für 40 Leute und die wurden dann nochmal unterteilt in Squads, die dann nochmal eigene Unterleute hatten. Also es war schon krass. Also sehr, sehr viele Coaches, sehr viele Physios und die leben dann alle irgendwie in der Nähe zusammen da. Und so viel hast du vielleicht in allen, nicht in allen Powerlifting-Vereinen zusammen, aber so weit weg ist es nicht von den Relationen her, ne?
Ja, ja, also gerade wenn man das dann noch so ein bisschen anpasst oder überträgt und sagt, die Leute, die jetzt einfach in dieser Facility trainieren, haben ja schon die besten oder die höchsten Standards für ihr Training. Und wenn du dann die Menge dieser Leute auf Powerlifting Deutschland überträgst und dann schaust, wer von den deutschen PowerlifterInnen wirklich unter besten Bedingungen trainiert, dann ist es ja wirklich ein Bruchteil. Ne? Völlig klar.
Wie auch immer, man merkt, der Unterschied ist sehr groß. Gewichtheben ist ja auch in China zum Beispiel Schulsport und die machen da von Kind an Selektion, was sind die Besten, die werden dann schon auf Schulen, die dafür extra ausgelegt sind, haben eine richtige Jugendförderung. Da hat man natürlich einen riesigen Talentpool, aus dem man dann schöpfen kann und eine riesige Früherziehung. Sportlich, also das sind die auch relativ breit aufgestellt, wenn die anfangen.
Das war dann Snatchen, ne? Breit aufgestellt.
Genau. Ich habe mir dann aber natürlich trotzdem mal interessiert, wie das Programm aussieht. Und ich muss sagen, ich hätte erwartet, dass sie viel häufiger Kniebeugen machen. Also wirklich reine Kniebeugen. Ich meine, was hast du jetzt so gerechnet? Wie oft die so
jeden Trainingstag hätte ich gerechnet. Also kommt natürlich drauf an, wie viele Trainingstage das sind, aber so zwischen 5 und 7 hätte ich schon gedacht.
Ja, also die machen richtige Kniebeuge, Frontkniebeuge. Das Gute ist, es war sehr einfach, alles rauszufinden, weil einfach alle nach demselben Plan trainieren, der dann nur mal so mit Assistenzen, oder anders gesagt, die trainieren alle nach demselben Split. Mhm. Alle. Und da gibt es vielleicht mal eine Anpassung oder so und es gibt für die Jugend Ranziehenden gibt es noch ein bisschen andere Splits. Aber im Prinzip trainieren die alle nach demselben, welche Übung an welchem Tag, das will ich damit sagen. Und das ist eigentlich einmal Frontsquat, einmal Backsquat. Also Backsquat in dem Fall Hyper-Squat. Mhm. Das hat mich erstmal ja gesagt, okay, cool, da kann man vielleicht doch ein paar Sachen übertragen und weiter reinschauen. Man muss natürlich jetzt sehen, die machen an den anderen Tagen Snatches oder Snatch-Pulls. Das kann man vielleicht jetzt noch ein bisschen. Achso, kleiner Spoiler vorweg. Ich habe auch keinen Riesenplan von Weightlifting, muss man dazu sagen. Ne? Ich habe das jetzt rein aus Interesse im Powerlifting mir angeguckt, mir so ein paar Sachen rausgezogen, die ich beobachtet habe.
Der Disclaimer kommt reichlich spät.
Naja, jetzt ist sowieso zu spät. Also roastet mich in den Kommentaren. Schreibt mir Nachrichten, dass ich keinen Plan habe und ich werde das sehr gerne in der nächsten Folge korrigieren. Also würde mich auch interessieren, vielleicht finden wir noch jemanden, der uns ein bisschen mehr Insights geben kann.
Ich hätte witzigerweise sogar jemanden an der Hand, der Gewichtheben macht.
Ja, sprecht gerne an, wenn euch was auffällt, was euch komplett komisch vorkommt. Genau, du hast an den anderen Tagen halt viel Snatches, was man, oder Power-Snatches, die dann nur zur Hüfte sind, was man vielleicht ungefähr dann gleichsetzen kann bei uns mit Deadlift-Tagen, obwohl das natürlich deutlich weniger Gewicht dann halt im Verhältnis ist. Achso ja, Cleans meine ich, sorry, Snatches, aber Clean Pulls, Snatch Pulls, ne, sind halt alle nicht komplett mit umsetzen und squatten danach. Aber du hast natürlich die ganzen Clean and Jerk Bewegungen, also das Stoßen dann noch sehr viel Überkopf oder Push Presses, ne, da sind dann auch die Beine involviert. Aber so sagen wir mal, schwere Sachen machen die dann halt Front Squats. Meistens so das Allermeiste, was ich gesehen habe, natürlich variiert das mal. Front Squats so Triples, Doubles, vielleicht auch mal ein schwerer Single davor. Hyper meistens so Triples, Fünfer, manchmal auch ein Topsatz, ne, und dann danach ein bisschen leichter. Relativ schwer. Ja, das war's. Der Rest ist dann eher spezifisch fürs Gewichtheben, macht ja auch irgendwo Sinn, reicht aber anscheinend drauf, um viel Hypertrophie zu kriegen. Nach dem Training fand ich interessant, kennen ja vielleicht diese Lu Raises, die sind ja auch nach dem hier Lu Zhaojing, Zhaojun, benannt, diese mit, wo man Platten Lateral Raises macht, bis komplette Range of Motion nach oben. Ja, da gibt's ganz viel, die machen Dips, die machen Ruderbewegungen, da sind ja eigentlich zumindest die Chinesen sehr stark hinterher, einfach einen resilient Körper zu kreieren. Also der Physio meinte, für die ist dann die Accessories seit 9, so Dips ballern und Seal Rows ist für die Recovery, damit die sich irgendwie die Muskeln sich entspannen quasi.
Entspannen. Stark.
Naja, also was man dazu sagen muss, das fand ich dann auch krass, Recovery Game ist bei denen wohl richtig durch die Decke, ne? Also die haben sich extra nochmal trotz ihrem riesigen Staff aus dem Ausland überall Physios geholt, um sich da den besten Input zu holen. Der, von wem war der Podcast? Dieser Steven George. Was? Gregory, sorry. Stephen Gregory, der hat das halt so ein bisschen erzählt, wie das da abläuft und meinte, ihr Recovery-Game ist halt krass, ne? Die kriegen nach jedem Training erstmal 10 bis 40 Minuten Massage, wenn sie was brauchen, also so, wo die über die drüber laufen und die so ein bisschen Muscle-Release-Kram machen. Dann Sauna ist da halt oft am Start und das ist aber nur so akut, wenn es mal das braucht. Fest eingeplant sind aber so 2 bis 3 Stunden Recovery dann nochmal beim Physio privat. Vor allem bei den Top-Leuten. Und ja, sehr viele Massagetherapeuten und das soll wohl krass viel bringen. Ne? Die haben da ihre eigene Kantine, die leben da, die schlafen da. Und war auf jeden Fall sehr interessant zu hören. Ja, was habe ich mir da jetzt, oder ich weiß nicht.
Aber kurze Frage, was sie da zu essen kriegen, stand jetzt nicht dabei.
Das Ding ist, eigentlich wollte ich das in den Disclaimer hauen, aber ich weiß gar nicht, wie viel Wert man jetzt drauf legen kann, dass man jetzt denken würde, naja gut, man muss ja sehen, die stoffen ja auch alle, ne? So hätte ich jetzt mal spontan so rausgeschrien. Das Ding ist, der Physio, den haben sie dann auch gefragt, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus? Und der meinte, er hat nicht den Eindruck, natürlich kannst du das, es wird auf jeden Fall nicht öffentlich gemacht, wenn sowas gemacht wird. Mhm. Aber was ihm auffällt, es wird ein dauernd Doping-Tester gemacht. Er hat direkt seine Station war neben der Doping-Teststation. Und er meint, die machen dauernd Anti-Doping-Tests, um sicher zu gehen. Man kann es jetzt ja formulieren, wie auch immer, aber zumindest um sicher zu gehen, dass die nirgendwo auf der Olympia oder sonst sowas auffliegen oder was haben, ne? Also er hat gesagt, er hat jetzt nichts mitbekommen, dass da irgendwie was gemacht wurde, was jetzt erstmal nicht heißen muss. Aber er meinte, es wurde halt mega viel Doping-Tests gemacht. Das Essen in der Kantine haben die extra, wird extra für die nochmal geholt, weil die normale, zum Beispiel die Hähnchen wohl, wenn du in China was hast, die sind ja mit Antibiotika oder irgendwas anderem, ich habe es ein bisschen lost in translation, nicht ganz mitbekommen, aber mit irgendwelchen Sachen halt Medikamenten versetzt und deswegen kriegen die halt extra selektiert für die Kantine anderes Essen, damit die sicher gehen können, dass da halt nichts drin ist. Natürlich jetzt die Frage, ist das, damit sie halt dopingfrei sind? Oder ist das, damit die zumindest mit den offiziellen Sachen, auf die sie getestet werden, dopingfrei sind? Ne? Mhm. Kann man jetzt nicht wissen. Aber er sagt halt auch, der Talentpool ist einfach so krass. Ne? Und die Frage ist auch immer, wie würden die aussehen, wenn die noch stoffen würden? Plus, es kann ja gar nicht so viel, kenne mich auch nicht aus, vor allen Dingen jetzt nicht, wenn es um Kraft geht, so wie man da stoffen sollte oder was es nicht gibt. Aber du willst sie auch nicht so bald wie möglich machen. Also das ist immer ein großes Thema, sogar wenn die zunehmen müssen, meinte er, weil die dann halt noch mehr komprimieren und noch mehr Mobility-Probleme und sonst was bekommen. Also so oder so, das sind einfach fucking starke Typen. Ja, war schon krass. Eine Sache jetzt mal vom Squatten, was ich mir mitgenommen habe, zu den Accessories auch, die trainieren übelst viel Core und Lower Back. Mhm. Wir haben immer einen Rest Day, die trainieren 6 Tage. Einer davon ist auch nur so Active Recovery Zeug, wo nur Assistenzen sind. Und immer abwechselnd machen die meisten Core, Lower Back. Core, Lower Back, so hinten als Assistenten, so 6 Sätze. Sind da alle sehr jeder macht was anderes, worauf er so ein bisschen Bock hat, hat er gesagt. Aber was du fast immer siehst, so eine 90-Grad-Hyper-Extensions mit so einer Hantel im Nacken, wo ja Kona noch sich lustig drüber gemacht hat. Nein, dann hast du Seated Good Mornings, so eine Dragonflies, Planks, so Deadbugs-mäßig, aber beidseitig gleichzeitig, also bilateral. Manchmal auch so Back-Extension Holds. Was man sieht, es ist alles eher so entweder leichtes Gewicht und so Time on Attention, aber nur so mit leichten, so isometrisch. Aber das Allermeiste ist eigentlich immer sehr explosiv, sehr kurz, sehr wenig Time on Attention. Und dann zwischendurch auch immer entweder absetzen, also zum Beispiel so C-Rolls unten immer absetzen und dann halt explosiv hochfeuern. Und auch bei den Back-Extensions zum Beispiel, ne? Da ist halt keine langsame Eszentrik, im Gegenteil, ne? Die feuern sich mit voller Kraft hoch, lassen sich runter und unten herrscht dann ja fast keine Kraft. Wahrscheinlich natürlich auch, ne? Eszentrik, wenn die oft trainieren, würde halt Muskelkater verursachen. Und fand ich ganz interessant, dass die so viel machen und dann aber auch sagen, wenig Time under Tension, für mich jetzt als Rückengeplagten, fand ich ganz interessanten Input. Und die sagen auch so, hey, ohne das wäre ich da tot im Rücken.
Ich finde den Time under Tension Ansatz sehr interessant und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir das hier im Podcast besprochen haben oder ob das privat war. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her, aber wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ja die Time under Tension selbst oder eine erhöhte Time under Tension jetzt nicht förderlich für Kraftzuwächse innerhalb der Muskulatur sind. Sorry. Und habe dazu letztens auch nochmal einen Beitrag von MTMT gesehen. Shoutout an der Stelle an die Boys and Girls.
Ich höre sehr gerne wieder gerade den Podcast.
Ja, mega, mega. Also sehr informativ. Leute, die so schon ein bisschen fortgeschritteneres Niveau von Trainingsverständnis haben, aber sich trotzdem ein bisschen mit einer niedrigen Hemmschwelle weiterbilden wollen, hört auf jeden Fall bei MTMT in dem Podcast und folgt denen auf Instagram. Auch sehr gut. Ja, die haben da auch drüber gesprochen, dass der Time and Attention wirklich eine sehr beeinflussbare Variable ist und die sich auf die mechanische Last, die dann am Ende tatsächlich notwendig ist für zum einen Muskelaufbau, zum anderen Kraftaufbau, gar nicht großartig auswirkt. Und das finde ich auch jetzt in Anbetracht der Sachen, die du über das Gewichtheben erzählt hast, nochmal interessanter.
Da war da halt natürlich, gut, das ist ja auch der Sport, ne, dass man das explosiv bewegen muss, ne? Das
klar, keine Frage.
Ist ja natürlich wichtig, auch für Speedentwicklung. Also das kennt man ja auch so im Athletiktraining, ne? Da geht es halt nicht um übelst langsame Grinder zu machen. Warum ich das mit dem Gewichtheben so interessant finde, ist, dass die eine riesen Stichprobe haben. Die sind die ganze Zeit in Kontakt und die sagen auch, das ist nicht so mit, komm mal in mein Büro, wir müssen reden, sondern man grüßt sich im Gang, man geht durch die Halle, man hat die ganze Zeit im Blick 30 Physios, die quasi an Weltathleten arbeiten, an Topathleten. Du hast 1200 Athleten, an denen du experimentieren kannst, wenn ich mal so sage. Und er meint auch, der Physio, so läuft das ein bisschen ab, dass die extrem gut kopieren und die sind super pragmatisch. Die interessiert nicht, warum es funktioniert. Die interessiert nur, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und vor allen Dingen, es muss sich ja auch, wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt erstmal 2 Jahre nur Reha, das sind alles Olympia-Athleten, es muss halt sofort funktionieren. Ja. Deswegen sind sie sehr pragmatisch zumindest, gucken, was funktioniert, probieren es, wenn es nicht funktioniert, raus. Und wenn es gut funktioniert, machen die es weiter. Und dadurch haben die halt einfach eine krasse praktische Ausbildung und übelst viel Erfahrung halt, eine riesen Stichprobenmenge, weil wenn du halt jeden Tag 30 Leute vor dir stehen hast und dann immer probierst und dann kriegst du irgendwann Feedback, ey, das funktioniert irgendwie nie und das funktioniert irgendwie oft bei der Sache, dann machst du ja quasi, schaffst du auch einfach viel Wissen dadurch, ne, weil du eine extrem hohe Stichprobenanzahl hast und immer direkt Feedback kriegst und die unter Kontrolle hast, weil es ist ja nicht so, hier sind mal 3 Übungen und dann weißt du ja nicht, macht er die gut, macht er die richtig, sondern du bist die ganze Zeit genau im Bilde mit dem Headcoach, mit dem Athleten selbst. Welcher Status hat er gerade? Wie äußert sich das bei genau welchem Problem? Wie verbessert das? Wie machen die Accessories, die Übungen, die Reha-Übungen? Und dann finde ich das schon interessant. So, dann merkt man so, es setzt sich halt das durch, was funktioniert. Und was ich halt gesehen habe, ist interessant, so für Rücken zumindest, machen die nichts mit, ja, 3 Sekunden runter, 3 Sekunden hoch oder sowas, weißt du? Die machen entweder wirklich isometrisches Halten mit leichten Gewichten oder halt eben eher diese kurzen Spitzenbelastungen mit dann wieder locker lassen. Also sehr hohes Volumen, hohe Reps, viele Sätze. Das fand ich zumindest zum Rücken interessant.
Ja.
Was ich jetzt keinem empfehlen würde, ist so eine Weightlifting-Kniebeuge zu machen mit komplett Überstrecken. Und wie du schon sagst, wenn die ihr Leben lang dieselben Typen auf Lower trainiert hätten, wäre eine Frage, was die dann reißen würden. Ne? Da bin ich auch der Überzeugung, die würden halt noch ganz krasse Sachen dann mehr stemmen.
Ja, eben, das denke ich auch eigentlich. Ich denke, dass die Leute nicht wegen ihrer Beugetechnik so stark sind, sondern einfach stark sind, Punkt. Und da schon fast egal ist, was welche Beugetechnik die anwenden, sondern dass du, dass es sich da vielleicht um 10, 20, 30 Kilo handelt, aber in Bereichen von 300 ist das halt prozentual jetzt nicht mehr so viel wie bei, also wie zwischen 150 und 200. Da macht das, also sind die Unterschiede jetzt nicht mehr so krass, sondern die Leute sind einfach, wie du schon auch gesagt hast, einfach extrem krasse Athleten und Athletinnen, die einfach viel, viel Zeit darauf verwenden, zu trainieren und möglichst gut wieder zu recovern. Und da musste ich auch dran denken, weil ja zum Beispiel, das ist ein bisschen anderes Bier, aber vielleicht auch ein interessanter Punkt, ja, da wird halt extrem viel rein investiert in den Sport und auch da dafür, dass es Leute gibt, die den Sport machen. Heißt, es werden an den Schulen, hast du ja erzählt, Kinder schon früh an Gewichtheben rangeführt. Und also das sind halt Strukturen, die uns in unserem Sport, nur als Beispiel, fehlen. Ja, das heißt, da ist die sportliche Frühentwicklung einfach nicht gegeben. Und dazu kommt, dass die finanziellen Ressourcen, die für Aus- und Weiterbildung von Trainern und zum Verfügung stellen von Fachpersonal in den Trainingseinrichtungen und Trainingseinrichtungen selbst, ist ja keine Staatsangelegenheit, sondern wird privat getragen und auch immer nur nach dem Prinzip der maximalen ökonomischen Effizienz. Und deshalb hast du hier halt für Krafttraining halt hauptsächlich Fitnessstudios, in denen sowas wie Gewichtheben beispielsweise oder Powerlifting oder andere etwas ernstere Kraftsport-Ausrichtungen nicht so gern gesehen werden.
Du hast ja auch in China einfach 17 mal so viele Leute, ich habe gerade mal gegoogelt, also 17 mal so viele Einwohner wie in Deutschland. Und dann, wie du schon sagst, ne, wenn die jetzt alle anstatt Fußball Gewichtheben und hätten halt kompetente Trainer. Und das muss man ja auch sagen, die machen ja dann nicht stumpf als Kind Profi-Gewichtheben. Nee, die kriegen halt, ich habe mal reingeguckt, die machen dann Frog-Jumps, die machen Sprints, die machen Sprünge, die machen auch Körpergewichtsübungen, Dips, die werden halt richtig rundum zum Athleten erstmal entwickelt, aber die haben halt alle Top-Mobility, Top-athletische Fähigkeiten. Und ja, also da müssen wir nicht drüber reden, dass der Talentpool deutlich größer ist. Ich glaube, was man trotzdem mitnehmen kann, ist, dass man nicht so viele super schwere Squat-Sessions braucht. Was ich in dem Zuge gesehen habe, einer, der die auch viel interviewt hat, war ein YouTube-Kanal, mehr Satoshi Strengths, wie heißt denn der? Ich habe das gerade nicht mehr auf dem Schirm. Der hatte mit diesem, der ist im Weightlifting-Team hier mit diesem Clarence Kennedy,
was du den kennst. Ja.
Und die waren zusammen bei dem Japaner Toshiki, der, wo ich gemeint habe, der so mit über Russell Ori so ein bisschen gelacht hat, so nach dem Motto, ja, das habe ich auch schon gemacht und aber halber halt. Also er hat es ja wirklich literally gemacht, so gibt es halt Videos von.
Ja.
Und die waren halt auch mit dem trainieren. Und er hat gesagt, für seine, ich glaube 330 hat er auch gebeugt oder so, da hat er irgendwie fünfmal die Woche 5x5 gemacht und dann nochmal 3x10 im Anschluss. Und der Typ hat gesagt, er wusste, es ist eine dumme Idee, aber er wollte es mal mit Anpassungen probieren. Und er hat wohl schon mal viel gebeugt, also das war, in meiner Einschätzung war das, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, 105 oder 110 Kilo hat der Typ gewogen, der den interviewt hatte, ne, und der da in diesem Team ist. Und der macht auch so ein bisschen Weightlifting. Und hat gesagt, er will das auch mal wieder hochpushen. Und zu der Zeit war er, glaube ich, eine Kniebeuge von 220. Und über 3 Monate hat er dann 300 gebeugt. Das Ding war, er musste das krass anpassen. Er meinte auch, er hat dann nur noch 2 Sessions hart gemacht und 3 super leicht. Die 10 hat er irgendwann gedroppt für ein paar Singles im Peking. Und hat dann aber auch eine Tendinopathie dadurch gekriegt. Er meinte selber, er ist nochmal glimpflich weggekommen. Eigentlich hätte es viel schlimmer enden können. Er hat die 300 auch gebeugt und 270 mal 3 oder, nee, mal 3 oder mal 5, also richtig krass. Aber auch für einen 110er halt richtig respektabel. Vor allen Dingen Highbar als Gewichtheber, nämlich als Powerlifter. So, und dann hat er das Ganze, nach einer Weile hat er wieder angefangen zu trainieren und hat gemeint, dass er wusste ja, das war Overkill und das war ja so ein Proof of Point, ob man das machen kann. Er hat das nochmal also er hat wieder versucht zu trainieren und hat aber nur noch dreimal gesquattet. Er meint, er hat nur noch 20% des Volumens gemacht. Hat so ein paar Fünfer, ne, manche Sessions leichter und hat dann auch nochmal 290 gebeugt und hat so ein bisschen gezeigt, es muss nicht der Overkill sein. Das war auch so seine Aussage. Die haben auch sehr viele Gewichtheber aus anderen Ländern interviewt. Ich habe vor dem Podcast gehört, da haben die Max Lang hier aus Deutschland auch interviewt über die deutsche Gewichtheber-Szene. Ja, die rumänischen und ganze Sowjetblock und alles ein bisschen verglichen und meinen auch, die machen alle ähnliche Sachen, klar, manche squatten häufiger, aber er meint auch, mit zweimal squatten, vielleicht dreimal kommst du halt gut hin. Und der Rest, was die machen, und so habe ich das für mich interpretiert im Verhältnis zum Kniebeuge, sind halt dann auch nur Active Recovery Sessions. Weil viel weniger Gewicht, klar, wird trotzdem schwer wegen komplexer Übungen, ne? Aber von der Gewichtsbelastung und nur auf die Kniebeugenleistung bezogen, die ja da nicht das Ziel ist, das ist ja nur so ein Nebeneffekt, habe ich das dann auch eingeordnet, es reicht, wenn man zwei, vielleicht eine dritte, die dann ein bisschen volumenlastiger ist oder so macht und den Rest, so diese Active Recovery Sessions, macht Sinn. Also ich habe mir so mitgenommen, dass ich wahrscheinlich, wenn ich Leute zweimal beugen lasse und dann das dritte reinmache, wirklich eine Recovery Session reinmache, dass man nicht irgendwie dann 4, 5, 6 Mal vielleicht braucht. Aber was ich interessant fand und was man, also dass man dann trotzdem mit Hyper und überstreckt so viel bewegen kann, ich glaube, es bringt doch sehr viel, wenn man eine hohe Range of Motion hat. Und was mir das gezeigt hat, ist, was ich jetzt auch bei ein paar Athleten gesehen habe, ich glaube, eine Hack Squat ist einfach deutlich besser als eine Leg Press für viele. Weil man halt wirklich diese Knieflexion bekommt. Und dass ich auch Leuten, die in Flat Squatten immer bei der Leg Press dann wahrscheinlich Heels geben würde. Ich meine, ganz ehrlich, Front Squats, du brauchst die Mobility, du musst dann wahrscheinlich auch überstreckt und die machen das ja auch nur, weil die es müssen. Und die haben ja auch dafür die Rückenmuskulatur und den Core, das so überstreckt zu halten und die Resilience. Und wir wollen ja genau eine gegenteilige Technik, ne? Wir wollen ja für eine Lower Squat uns vorbereiten. Da macht es halt keinen Sinn, irgendwie überstreckte Front Squats zu machen, ne? Also Hyper kann ich mir vorstellen, man muss da aber auch sagen, dann eher so ein John Hack Hyper wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, so eine Hack Squat ist einfach eine einfache Alternative, auch tief halt in die Beuge zu kommen. Und da muss man sagen, ne, jeder, auf jeden Powerlifter, den wir haben, auf jeden Powerlifter, den ein Powerlifting Coach hat, hat jeder Weightlifting Coach wahrscheinlich 30 Leute oder so schon mal unter seiner Fuchtel gehabt. Und die sagen halt auch so, also viele von denen, die chinesische Trainer war da mit drin und der meinte dann auch, ja, hier zweimal squatten, total ausreichend so. Einmal Front Squat, Back Squat. Und fand ich interessant, also dass die dann auch vor allem damit so stark wurden. Und ich glaube, da ist schon was dahinter, dass du eben nicht jetzt Ass to Grass und Hintern zur Hacke und Oberschenkel an die Wade oder so squatten musst, aber schon diese zusätzliche Range of Motion, vor allen Dingen im Vergleich zu Lower halt mal mitnimmst und dass da vielleicht eine Leg Press nicht so ausreichend ist und oder zumindest dann immer in Heels gemacht werden sollte und vielleicht ein bisschen modifiziert und dass vielleicht so eine Hack Squat dann schon der bessere Call ist, wenn man eine gute hat.
Ja.
Also sehr viel Auswertung, sehr viel Information für am Ende. Ich glaube, eine Hack Squat kann ein ziemlicher Gamechanger sein. Vor allen Dingen für Leute, die halt beschissene Hebel haben. Ja, doch, nee, das würde ich echt so sagen. Und dass ich dann vielleicht auch doch achte, dass ich vielleicht mal ein paar Athleten, die in Flats squatten, denen sage, ey, für die Leg Press holt euch doch vielleicht doch mal irgendeine Wedge oder einen, ich glaube, Wedge, das wird nicht funktionieren, aber wenn ihr irgendwie günstige Gewichtheberschuhe kommt. Ja, aber so billige gebrauchte Gewichtheberschuhe, das ist ja wirklich dann nur für die Leg Press. Kriegst du bestimmt für 25 Euro irgendwelche alten Modelle, oder?
Na, wir können ja hier mal Highlife nachrecherchieren, aber ja, also ich habe ja das Glück, dass wir bei uns im Gym eine Leg Press haben, bei der die Platte verstellbar ist. Das heißt, du kannst ja automatisch einen Wedge machen.
Ach stimmt, klar, weil das ja auch eine Hack Squat ist, die dann mitunter...
Genau, also die kannst du dann ummodifizieren in eine Hack Squat, aber da war bisher das Feedback noch nicht so gut. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Aus ja eben auch Reha-Kunden.
Also ich hatte jetzt mal so ein Beispiel. Einer meiner Trainee hat immer Leg Press gemacht. Sogar in Heels, die normalerweise in Flat Squat ist. Und die hat dann zweimal bis jetzt Hexquad gemacht und ich habe ja auch erzählt, die fühlt sich richtig gut an, da habe ich richtig gutes Feedback bekommen von unserer neuen MBS und sie meinte, sie konnte danach nicht mehr laufen. Also sie meinte, sie hat noch nie so einen Quad-Muskelkater gehabt und das zeigt ja wohl zumindest, dass das schon mal ein bisschen anderer Reiz ist. Und ja, also bei ihr war das zum Beispiel auch sehr, sehr ein Problem, dass man die Kraft in der Tiefe entwickelt und dass sehr viel kompensiert wird und es überhaupt schwer ist, eine schwere Accessory für die Beine zu finden, die halt spezifisch genug ist und wo man auch vielleicht ein bisschen Kraftentwicklung erzeugen kann. Weißt du, was ich meine? Dass man nicht nur Hypertrophie macht, ein bisschen Leg Extension, sondern dass man auch lernt, also dass man auch einfach Krafttraining in den tiefen Bereich macht und dann eben nicht kompensiert halt. Und ja, da halte ich das sogar für eine bessere Alternative als irgendwelche Zombie-Squats oder Front-Squats, wo man sich dann komplett überstreckt, das Gewicht viel zu leicht ist. Einfach einen Hack-Squat richtig ballern. Ja, fand das auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, vorher hatte ich überhaupt keinen so, fand ich das nicht so spannend, Gewicht heben. Was heißt nicht so spannend? Ich fand es halt beeindruckend natürlich, so aus dem athletischen Aspekt. Aber ich war nicht so hooked. Das ist, glaube ich, das eigentlich.
Ja, ich kann mich da auch nicht so richtig für begeistern. Also, weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist. Das hat sich
geändert bei mir.
Ja, okay.
Jetzt bei mir ein bisschen ich finde es jetzt schon irgendwie, also zumindest ist es interessant zu sehen, wie resilient man in bestimmten Positionen werden kann.
Ja.
Wenn die da jedes Mal kompletten Todesgrind im Frontsquat machen und komplett im Hohlkreuz stehen, also.
Ja, ich hab mir auch schon öfter mal die Frage gestellt, zumindest so in den letzten Monaten, wie es um so wirklich explizite Lower Back Work und Core Work steht, aber habe da für mich noch nicht so eine richtige Antwort drauf gefunden. Das können wir ja vielleicht mal nachreichen, beziehungsweise an uns selbst testen und dann mal schauen, wie sich das überträgt, ob die Beuge dadurch besser wird und das Heben oder nicht, oder ob das einfach für unsere Körper, für unsere fragilen Körper schon brutaler Overkill ist.
Ist doch, glaube ich, die Frage, ob man die Muskeln trainieren will, die umliegenden, oder ob man die passiven Strukturen vorbereiten will und wahrscheinlich brauchen die andere Reize. Und bei denen hat es zumindest anscheinend gut funktioniert, die mit sehr vielen Wiederholungen und halt immer nur so kurze Peak-Intensities, anstatt irgendwie so sehr langsam das alles zu belasten. Ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
Da müssten wir mal einen Reha-Spezialisten befragen dazu, ob das vielleicht einfach extrem sinnvoll für die Entwicklung passiver Strukturen ist. Also so wie ich das ja verstanden habe in meinem Reha-Prozess, und da habe ich mich ja auch versucht, ein bisschen durchzufragen beziehungsweise mir Infos geben zu lassen, ist ja High-Intensity sehr, sehr sinnvoll.
Ja, aber der Rücken ist halt keine Sehne.
Nö, das nicht, aber da sind ja trotzdem andere auch passive Strukturen enthalten.
Ja, aber ich glaube, also eine Sehne ist schon sehr speziell im Vergleich. Ja gut, was ist beim Rücken? Wirbelkörper. Ne? Also nicht Wirbelkörper, ja, gut, ja. Sondern die Bandscheiben und sowas. Das ist ja wirklich, also das Gegenteil. Die sind ja nicht so Sehnen. Wie viel 100.000 Tonnen halten die aus, theoretisch? Und so eine Bandscheibe ist ja eher so schwammmäßig, oder?
Wie gesagt, deshalb wäre ja vielleicht der Modus, da mal einen Experten zu befragen.
Nee, aber ich finde, wir sollten hier uns irgendwie.
Nee, wir machen das jetzt selber.
Ich habe hier zufällig so ein paar Reiskörner und der Sternenhimmel steht auch ganz gut. Da können wir eine kleine Vorhersage machen.
Wir noch einen Kaffeesatz. Zum Thema Stabilität möchte ich einmal einen Punkt aufmachen, denn ich habe in den letzten Wochen etwas ausprobiert, was ich vor einiger Zeit ja schon angedeutet habe mit der Gürtelposition beim Kreuzheben. Und in diesem Zusammenhang habe ich ja dann noch weiterhin ein wenig herumprobiert, wie man denn möglicherweise das Bracing für Übungen, bei denen man einen Gürtel trägt und die nicht Bankdrücken sind, verbessern kann. Und habe da eine für mich relativ neue Methode versucht zu entwickeln und versuche die jetzt gerade schon an meine Trainees weiterzureichen und finde, dass das zu Erfolg führt in einem Bracing-Verständnis. Denn ja, also wenn du...
Was denn? Komm, spann uns nicht so lange auf die Folter hier. Gürtel um Kopf.
Gehirnbracing. So das ist alles neuronale Stimulation. Wenn du deine Schläfen gegen den Gürtel... Nee, also die klassische Reihenfolge ist ja, man macht den, also ich spreche jetzt mal von so einem Leverbelt, ne? Man macht den Gürtel um, schnallt ihn zu und atmet dann ein bisschen rein. Oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das ist ja so die gängige Methode.
Und sag jetzt einfach mal ja.
Du sagst einfach mal ja, aber du hast bestimmt schon durchblickt und machst es auch schon anders, aber.
Du bracest vorher und dann machst du den Gürtel um, oder was?
Dann mach ich den Gürtel zu, ja. Also ich brace vorher, mach dann den Gürtel zu, an der Stelle, wo ich feststelle, dass da mein Gewebe am festesten ist.
Mhm.
Und nicht Knochen.
Ach so, du suchst dann dadurch den Ort erst, wo du denkst.
Genau, also ich kann quasi ein, oder bracen ist ja nicht nur einatmen, sondern auch eine gezielte muskuläre Expansion der Strukturen in der Körpermitte. Ja, das funktioniert ja nicht zwingend nur durch Einatmen, sondern durch Muskelkontraktion, Positioning. Und wenn ich das getan habe, also das kann ja jeder jetzt hier auch als Trockenübung beim Zuhören einfach mal machen, man kann sich ja mal hinstellen, kann dann mal so die Hände so in die Hüfte stemmen, vielleicht, ja genau, so ein bisschen wie so eine Lat-Spread-Pose. Und dann kann man da so mit den Händen, also ich habe die dann so ein bisschen wie eine Faust und habe dann so meine Fingerknöchel gegen den Teil unter meinen Rippen, also meine Obliques quasi, seitlichen Bauchmuskeln zu Deutsch, und drückt dann da einfach mal so ein bisschen gegen und versucht dann mal durch gezieltes Anspannen der Bauchmuskulatur, also seitlichen Bauchmuskulatur, gezieltes Anspannen sind wir von Expansion, meine Hände von meinem Körper wegzudrücken. Und
wegzuatmen, meinst du?
Wegzuatmen, wegzuschieben, würde ich sagen. Und wenn man das geschafft hat, kann man die Reihenfolge des Bracings oder der Gürtelanlage verändern. Insofern, als dass man diese Expansion schafft, dann den Gürtel zumacht und versucht, diese Expansion in den Gürtel reinzuhalten. Und ich glaube, das ist jetzt noch keine vollständig bestätigte und allgemeingültige Theorie, aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele sehr sinnvoll ist, sich mal dieser Reihenfolge zu bedienen und zu versuchen, so aktiv zu bracen, als sich durch den Gürtel passiv bracen zu lassen. Deine Gedanken dazu?
Also ich glaube, ich hatte eine ähnliche Überlegung mal zum Thema, überhaupt erstmal festzustellen, ob man den Gürtel nicht zu eng macht. Und das meinst du ja ein bisschen mit vom Gürtel bracen lassen, das eher so als Krücke nehmen.
Ja.
Oder ich habe es im Englischen nur mal so using as a crutch mal gehört, aber dass man eigentlich versucht, das wie so ein Korsett sich festzumachen mit einem Gürtel, anstatt sich mit seinem Bracing festzumachen, bei dem der Gürtel einen unterstützt.
Ja.
Also der gibt ja einmal einen Raum, gegen den man sich bracen kann, und er gibt dir natürlich sensorisches Feedback quasi, ob du in die richtige Region atmest. Aber viele benutzen den halt ja wie so ein Korsett, um sich festzuhalten. Und ich glaube, da habe ich auch schon drüber nachgemacht, ob es nicht Sinn macht, einmal komplett zu bracen, dann den Gürtel so zu schließen, wie man den normal bracet. Und wenn man das Gefühl hat, man muss dadurch wieder nachlassen im Bracing, dann hat man den Gürtel vielleicht zu eng.
Ja, guter Punkt.
Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, dass das jetzt eine besondere Bewandtnis hat, dass man es vorher einmal macht und dann die Gürtel rumliegt, im Sinne von, also das direkten Übertrag hat. Ich glaube eher, das ist sowas, dass man es lernt, ne? Und dass man es vorher nochmal kurz übt, mit den Händen dran halten und das fühlt. Also wenn man das irgendwann, weiß ich nicht, jetzt einen Drill machen würde, 10-mal vor der Beuge, macht man halt, also das mache ich ja auch gerne, wenn Leute ein bisschen Probleme mit dem Bracen haben, so eine auf den Rücken legen, 90-90 auf so eine Box, die Beine, also 90-90 heißt angewinkelt, 90 Grad in der Hüfte, 90 Grad im Knie, und dann die Hüfte ein bisschen hochziehen, dann halt die Hände anlegen und auch da die Luft mal in die Obliques strömen lassen. Ich muss ja auch gerade sehr viele Atemübungen machen. Und so Sachen wie zum Beispiel, viele machen das wohl, dass sie dann sehr stark das Sixpack flexen dabei. Und die schaffen es nicht, das locker zu lassen, also den Bauch so ein bisschen voll zu lassen und kugelig und entspannt. Und wirklich in die seitlichen Obliques zu atmen. Weil die machen eigentlich die wichtige Atmung und sind vor allen Dingen für Deadlift Bracing, finde ich die extrem wichtig. Und da mache ich auch gerade viel rumexperimentieren und man merkt, dass man sehr viel beeinflussen kann. Also kennt man auch von, wenn man eine gute Bank hat und seine Brücke, seine BWS so aufbaut, dass man die hochatmen kann. Man kann den Rücken nach hinten rausatmen, also viel Expansion. Wo die Luft ankommt, ist wahrscheinlich nicht wirklich die Luft, die das auffüllt. Das hast du ja schon gesagt, das sind ja eher Muskeln, die sich dann ausweiten. Und wie sich der Brustkorb quasi in verschiedene Sachen, die Rippen ausdehnen, das kann man schon sehr stark beeinflussen. Und da ein bisschen Körpergefühl zu bekommen, durch so eine Übung, finde ich, glaube ich, sinnvoll. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man sowas zum Beispiel so 90-90-Breathing vorher macht und das versucht dann mit dem Gürtel zu replizieren, wäre ein ähnlicher Effekt, wie wenn man das gerade vorher macht und dann nochmal den Gürtel rum, aber kann halt ein sehr hilfreiches Tool sein, ne? Einmal das zu aktiv zu fühlen und dann direkt mit dem Gürtel das nochmal probieren zu rekonstruieren.
Ja, ja. Also diese Krückenanalogie finde ich natürlich auch sehr interessant, weil, also es funktioniert ja offensichtlich für einige sehr gut. Ich schau da Richtung Ashton Ruska oder Corentin Clément, die ihre Gürtel halt wirklich an sich ranspannen, dass sie dann am Ende mit einer Wespentaille da rumrennen. Für Leute funktioniert das manchmal einfach gut. Andere Leute, und ich denke, da sprechen wir vom Großteil der Menschen, die trainieren, die würden einfach von einem besseren, effektiveren Bracing extrem profitieren. Und ich denke, das ist, wie du schon gesagt hast, solche Atemübungen, die einen auch einfach propriozeptiv schulen, also in der direkten Ansteuerung der Sache, mit einem direkten Feedback ausstatten, sind da schon sehr hilfreich. Ich denke halt, dass es auch so in einer sehr direkten Anpassung zu sagen, man ändert jetzt vielleicht einfach mal die Reihenfolge von Gürtel schließen und dann atmen hin zu atmen, bracen und dann Gürtel schließen und versuchen das zu halten, kann man da schon sehr direkte, unmittelbare Effekte erzielen. Aber wie gesagt, ich werde das weiterhin beobachten. Bei mir, bei meinen Leuten, wie gesagt, ich selbst finde, dass sich mein Gefühl, meine Lifting-Qualität dadurch jetzt in den letzten Wochen massiv verbessert hat. Und also alle, die das mal ausprobieren wollen, experimentell angehen möchten, tut das und schickt mir dazu gern mal Feedback, weil, ja, wie Maxi in seinem Testpool bei den Gewichthebern unterwegs ist, seid ihr jetzt unsere Versuchskaninchen und probiert das gern aus und gebt uns da Rückmeldung, ob das für euch erstens überhaupt so Sinn ergeben hat, wie wir das jetzt versucht haben zu erklären, zum anderen dann aber auch, wie das so in der Umsetzung war, was da gut funktioniert hat, was vielleicht ein bisschen schwieriger gefallen ist, aber kann man ja mal durchdenken, durchsprechen und vor allem testen, wie Kai Schmale Schulter mal sagt, am besten testen. Ja.
Ich glaube, da kann ich auch noch was aus dem Weightlifting nochmal mitnehmen und generell auch bei anderen Schulen, sage ich jetzt mal, auch im Powerlifting wie Schalke oder so, wie wichtig es ist, auf die Technik zu achten, ne, und da immer weiter dran zu arbeiten. Ich glaube, das zeichnet auch die sehr guten, also die Top-Athleten aus, dass sie einfach hohen Standard haben. Vielleicht können die sagen, ich hin schon gut, ich bracen kann ich, aber dann immer mal wieder das neu zu entdecken. Und das sieht man auch eigentlich bei vielen ambitionierten Athleten, die sich verletzen, dass die danach nochmal besonders darauf versuchen einzugehen und das zu verbessern und immer noch merken, habe ich jetzt nochmal richtig dran gearbeitet, obwohl die vorher gesagt hätten, hey, das ist alles in Ordnung, und sich dann nochmal verbessern und da was rausholen. Und ja, deswegen war das auch ein großer Faktor bei zum Beispiel Schalke oder bei den chinesischen Gewichthebern, dass sie immer einen Coach dabei haben, der wirklich penibel für die Technik ist, manchmal sogar lächerlich fordernd, sagen wir es mal so. Aber wenn die das gut einordnen können, damit umgehen, ist dann halt immer ein sehr hoher Fokus, oder sagen wir mal so, dann herrscht immer ein extrem hoher Standard. Und das kann natürlich immer mal noch ein paar Prozente immer mit rausholen.
Finde ich sehr interessant, den Punkt. Weil, also erstmal kurz von mir gesprochen. Ich würde von mir behaupten, dass meine Brustkorbposition zum Beispiel fürs Bankdrücken sehr effizient ist. Also von Natur aus mir sehr leicht fällt und ich das gut, schnell hinbekomme. Ich aber auch merke, dass wenn ich Phasen habe, in denen es gut funktioniert, ich dann immer nachlässiger werde und mich drauf verlasse, dass ich das gut kann.
Ja, total.
Ich merke das auch bei extrem vielen meiner Trainees, die, wenn sie über einen gewissen Zeitraum halt viele Komplimente von mir kriegen, wie, deine Beuge sieht gut aus, da müssen wir jetzt tatsächlich nicht so viel zu sagen, dass sie dann cocky werden, ne? Also überheblich. und das dann einfach so ein bisschen.
Technik zumindest.
Ja, genau. Und das dann so ein bisschen für selbstverständlich nehmen, dass sie das gut können und dass das gut funktioniert. Und dann vielleicht nicht mehr die notwendigen neuronalen Aufwendungen betreiben, um die Sachen aufrechtzuerhalten. Deshalb da auch nochmal das Appell, nur weil ihr was gut könnt, heißt das nicht, dass ihr nicht mehr dran arbeiten müsst.
Ja, also ich finde, das gehört doch dann dazu. Hat man auch wieder bei den Gewichthebern gesehen oder ich kenne das bei mir beim Deadlift, dass man irgendwann weiß, wenn ich wieder mal Power Squats rausnehme aus irgendeinem Grund und wieder reinnehme, dann merke ich erst wieder, wie schlecht meine Deadlift-Technik geworden ist und dass man sich dann auch so ein paar Übungen vielleicht reinnimmt. Was?
Post-Deadlifts meinst du?
Ja.
Post-Squats gesagt.
Dass man, naja, Post-Deadlift, dass man auch erkennt, welche Übungen einem helfen und dann immer eine gewisse Dosis da drin lässt. Und man kann ja auch ein bisschen experimentieren, die mal einen Block rausnehmen, wenn man da Erfolge danach hatte und wenn man sie wieder reinnimmt, gucken, ob dann das wieder so anhält oder ob man schlechter wird, wenn man es rausnimmt. Aber da so ein Bewusstsein für kreieren, ein bisschen selbstkritisch sein, ist, glaube ich, ein sehr guter Weg. Ich muss aber auch sagen, ich denke, da gibt es eine sehr hohe Persönlichkeitsunterschiede. Ich glaube, manche, so habe ich das auch mitbekommen, manche sind sehr überfordert, wenn man denen viel Feedback gibt. Manche Leute werden richtig sauer, wenn man ihnen nicht genug Feedback gibt. Also dann, die wollen immer viel verbessern und das kann ich bei mir auch so. Ich hatte aber ganz früher bei anderen Coachings auch manchmal da gesessen und denke mir so, sag mir was, so ich will an was arbeiten, so, ne? Ich brauche was, damit ich dran arbeiten kann. Und letztendlich, manchmal macht man das dann selber gerne, manchmal braucht man Input von außen. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, wo man immer ein bisschen drauf eingehen muss, aber auch einen guten Kompromiss, denke ich mal, immer finden muss. Nicht leicht
ist. So ist es. Man ist nie fertig mit Üben und Trainieren. Das ist vielleicht, kann man vielleicht so als Schlusswort festhalten für die heutige Folge.
Das ist auch eine schöne Sache, finde ich. Also, dass man da ich müsste jetzt eigentlich noch eine schöne Schachgeschichte erzählen, oder?
Erzähl nochmal, wir hatten heute noch keine Schachgeschichte.
Ich hatte Podcast gehört von Noel Studer und der hat auch so ein bisschen beschrieben, der hatte sich irgendwann einen Sportpsychologen geholt, weil er damit nicht klargekommen ist, also auch mit dem Druck und allem. Und der wollte unbedingt Großmeisternorm erreichen, was halt super schwer ist. Das ist, ich glaube, es gibt 1000, ich will jetzt nicht genau, aber es ist super, super, super schwer. Und er hat es dann selber irgendwann formuliert, er will es jetzt noch schaffen, endlich diesen Großmeistertitel, diese Norm zu schaffen, weil dann kann er endlich aufhören, Schach zu spielen. Und das musst du dir mal überlegen, so, ne? Ich muss so das machen, damit ich endlich damit aufhören kann. Also er hat halt richtig hart trainiert und hat gesagt, ich will das aber schaffen, dann kann ich endlich aufhören. Und dann wurde ihm klar, so, warum machst du das eigentlich? So, ne? Also es ist ja letztendlich ein Hobby und irgendwo sollte es ja noch. Ich meine immer so dieses, es soll Spaß machen. So, ja, Kinder zu haben, zum Beispiel, macht ja auch nicht, macht ja auch nicht die ganze Zeit Spaß so. Man denkt sich nicht, oh,
90-90. 24-7.
90-90 Breezing. 24-7 wollte ich sagen. Junge, ich bin auch geil. Wir dürfen nicht mal abends aufnehmen.
Also wirklich brutal. Ich bin so im Eimer. Ja.
Wenn das Kind sich da in die Hosen macht und dann nachts um 4 schreit, dann denkt man sich auch nicht, oh, ich liebe es so, ein Kind so. Aber es erfüllt halt, ne? Und so sollte Sport halt auch sein. Das ist eigentlich eine geile Metapher. Sport ist auch wie das Kind, was sich in die Hosen macht und nachts um 4 schreit.
Sport machen, dass wir Kinder kriegen. So. Das ist auf Folge 69, so.
Und ich glaube, das ist ein Prozess, ne? Ich habe viele junge Athleten, du ja wahrscheinlich noch mehr, wo ich immer auch sehr lange Zeit investiere, mit denen zu reden über so Perspektive. Aber das haben wir ja schon mal festgestellt, manche Sachen muss man halt selber mitbekommen. Da kann man so viel sagen und versuchen, wie man will. Man muss halt diese Experience einmal selber machen. Aber ja, so den Spaß im Training finden und auch so die Prozessliebe ist ein wichtiger Teil, um dran zu bleiben und auch, dass es einen Sinn hat, ne? Kann ja nicht nur der Sinn sein, also immer so, ne? Wenn man mit jungen Athleten, was macht dir Spaß? PRs, so, ne? Und was ist der so Sinn? Warum machst du das so? Ja, ich will 360 beugen, ich will das heben, bis dann will ich das schaffen, so, ne? Also dann kommen immer Zahlen, so, es geht nur um Zahlen und ich will besser als der sein und ich will genauso gut wie der sein. Aber es wird nie gesagt, oh, ich finde das geil, dran zu trainieren und immer besser zu werden, so wenn ich mehr reingebe. Ne? Ja. Das wird eigentlich immer so ein Ding sein.
Ja. Auf jeden Fall der längerfristige Modus, der schönere Modus.
Ja, ich muss auch gerade sagen, mein Training ist halt gerade sehr reallastig. So, Bank ist gerade das Highlight immer meines Trainings, weil ich dann einfach nur mich auf Bank drücken konzentrieren kann. Ich vermisse es einfach so richtig schön hart zu trainieren. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, euch zu pushen, geile, schwere Sätze zu machen, dann genießt das und schätzt das auch. Das wird nicht immer so sein. Und genau, das kann ich gerade nur mitgeben. Und ich freue mich wieder drauf, da wieder schwere Kniebeugesätze zu machen und einfach Sechser zu ballern, bis ich keine Luft mehr kriege und dann einen schönen Schweißengel auf den Gymboden zu machen danach.
Wenn ihr auch wieder mal einen geilen Schweißengel auf den Gymboden machen wollt, dann schreibt uns eine DM für Coaching. Wir stellen das sicher in eurer Trainingsplanung. Meldet euch unter den Handles falk.incredible, maxi-producer und kona-dh, der heute nicht da ist. Dickes Shoutout. Hoffentlich dann nächste Woche wieder. Gebt diesem Podcast 5 Sterne auf Spotify und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, damit wir das hier im Podcast besprechen können. Damit verabschieden wir uns aus der dieswöchigen Folge und wünschen euch noch eine schöne restliche Woche.
Danke fürs Zuhören.
Bis dann. Tschüssi.